Mein Crime-Buch Die Zeugen erscheint am 19. September im Buchhandel und kann ab sofort von dir vorbestellt werden. Natürlich überall, wo es Bücher gibt.
Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher.
This season, Instacart has your back to school. As in, they've got your back to school lunch favorites like snack packs and fresh fruit. And they've got your back to school supplies like backpacks, binders, and pencils. And they've got your back when your kid casually tells you they have a huge school project due tomorrow. Let's face it, we were all that kid. So first, call your parents to say I'm sorry, and then download the Instacart app to get delivery in as fast as 30 minutes all school year long. Get a $0 delivery fee with your first three orders while supplies last. Minimum $10 an order. Additional terms apply.
Hey, gehörst auch du zu denen, die True Crime Podcasts am liebsten im Bett hören? Dann solltest du unbedingt die Bodyguard Antikartellmatratze von Bett 1 testen. Denn die hat alles, was du für dein Podcast-Date brauchst. Die Bodyguard Antikartellmatratze überzeugt nicht nur durch seinen beschützerischen Namen, sondern vor allem durch Komfort und Qualität. Sie ist erhältlich in verschiedenen Größen und passt sich dank der innovativen QX-Schaumtechnologie perfekt an deine Körperform an. Dank ihrer Wendemöglichkeit hast du die Wahl, ob du mittelfest oder lieber fest liegen möchtest, um so deine ideale Schlafposition zu finden. Und weißt du was? Die Bodyguard Antikartellmatratze kannst du 100 Nächte lang problemlos testen. Egal ob im Schlafanzug oder auch ohne Kleidung, ganz einfach so, wie du am liebsten schläfst. Ohne Risiko und mit einer Geld-Zurück-Garantie. Der Bezug der Matratze ist atmungsaktiv, leicht abnehmbar und bei 60 Grad waschbar. Die Lieferung ist kostenfrei und erfolgt bis an deine Wohnungstür. Und solltest du dich, warum auch immer, doch für eine Rücksendung entscheiden, dann holt Bett 1 die Matratze bei dir einfach wieder ab. Mit der Bodyguard Antikartellmatratze bekommst du ein hochwertig hergestelltes Produkt, 10 Jahre Garantie auf die Haltbarkeit und den Matratzenkern und das alles schon ab 199 Euro. Und für alle, die lieber etwas höher schlafen, hat Bett 1 eine Neuheit im Sortiment, die Bodyguard Boxspringmatratze. Sie vereint alle Vorteile der Bodyguard Antikartellmatratze, besteht aus 100% Vollschaum und ist mit ihren 28 cm extra hoch. Erhältlich schon ab 333 Euro. Und falls du dich fragst, wieso eigentlich Antikartellmatratze? Ganz einfach, das Berliner Unternehmen hat ungerechten Preisabsprachen den Kampf angesagt, hat gewonnen und so eine Möglichkeit für uns alle geschaffen, zu fairen Preisen gut und erholsam zu schlafen. Ein echter True-Crime-Fall mit Happy End. Top. Ja, und wenn du die Bodyguard Antikartellmatratze auch einmal ausprobieren möchtest, dann besuche bett1.de und schau in meine Shownotes oder meinen Linktree, denn dort findest du alle Informationen, die du brauchst. Ein friedlicher Vorort wird zum Schauplatz eines unfassbaren Verbrechens. Als Bart und Krista, ohne jede Spur, über das Feiertagswochenende des 4. Juli 2021 verschwinden, beginnt eine fieberhafte Suche nach dem Ehepaar. Bei ihrem Sohn verabschieden sich die beiden in ein langes Wochenende in ihre Ferienhütte. Seitdem sind sie telefonisch nicht mehr erreichbar. Als dann aber Stück für Stück die Wahrheit über das mysteriöse Verschwinden ans Licht kommt, erschüttert diese einen ganzen Bundesstaat. In diesem Fall geht es um ein Netz aus Lügen, finanzielle Nöte, Geheimnisse, Entdeckungen und eine Tragödie, die nie hätte passieren sollen. In diesem Podcast geht es um wahre Kriminalfälle, deren Hintergründe und das Zusammentreffen von Ermittlern, Opfern und Tätern. Es geht aber auch um die Frage, inwieweit diese Verbrechen unser heutiges Rechtssystem geprägt haben und welche Lehren wir als Gesellschaft aus diesen ziehen können. Wahre Verbrechen hörst du jeden zweiten Donnerstag kostenlos und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Alex, das ist mein Podcast und willkommen zu Wahre Verbrechen. Mittwoch, 7. Juli 2021. Windsor im US-Bundesstaat Wisconsin. Seit Tagen schon spürt Daniel Kroninger eine innere Unruhe. Wie quirlige Geister schwirren ihm unzählige Gedanken durch den Kopf. Beinahe eine Woche ist es jetzt her, dass Daniel seine Arbeitskollegin und enge Freundin Krista Helderson das letzte Mal gesehen hat. Am Freitag, dem 2. Juli 2021, war die Verwaltungsassistentin nicht an ihrem Arbeitsplatz bei Simbrick Automotive erschienen. Anrufe und Textnachrichten von Daniel blieben unbeantwortet. Und das sah der sonst so zuverlässigen zweifachen Mutter so gar nicht ähnlich. An jenem Freitagmittag machte Daniel sich besorgt auf den Weg zum Haus der Familie Helderson. Hier lebte Krista mit ihrem 50-jährigen Ehemann Bart und ihrem jüngsten Sohn, dem 23 Jahre alten Chandler, der am Madison College Informationstechnik studierte. Christas Arbeitskollege parkte am Straßenrand und ging die Auffahrt zum großzügigen Anwesen der Familie hinauf, in deren Mitte ein elegantes, dreistöckiges Einfamilienhaus thronte. Er klopfte an der Eingangstür, doch im Inneren des Hauses rührte sich nichts. Daniel spähte durch eines der Fenster, aber es schien niemand da zu sein. Sein nächster Weg führte den Mann zur Garage des Hauses. Durch ein kleines Fenster konnte er erkennen, dass sowohl Christas als auch Barts Auto dort geparkt waren. Ratlos blickte sich Daniel um, als er plötzlich hörte, wie die Seitentür des Hauses geöffnet wurde. Im Türrahmen stand Chandler, der jüngste Sohn des Ehepaares. Um seine Hüften hatte er ein Handtuch gewickelt. Er habe gerade geduscht, entschuldigte sich der 23-Jährige und fragte Daniel, was er für ihn tun könne. Christas Arbeitskollege erklärte dem Studenten, dass seine Mutter heute nicht an ihrem Arbeitsplatz erschienen sei. Er könne sie und Bart auch nicht erreichen und würde sich nun große Sorgen um das Ehepaar machen. Mit einem Lächeln winkte Chandler die Bedenken von Daniel ab. Seine Eltern seien früh am Morgen des Tages wegen eines Notfalles zur Ferienhütte der Familie, etwa 3 Stunden nördlich von Wisconsin, gefahren. Ein anderes Paar, das Chandler allerdings nicht kenne, habe die Haldersons für den Trip abgeholt. Daniel war erleichtert, als er erfuhr, dass Krista und Bart den 4. Juli, den Independence Day, scheinbar auswärts verbringen wollten. Auch für den Umstand, dass Krista sich nicht an ihrem Arbeitsplatz abmeldete, hatte Chandler eine Erklärung. Es habe einen Klempnernotfall in der alten Holzhütte gegeben und seine Eltern hätten sich deshalb schnellstmöglich auf den Weg machen müssen, um größeren Schaden zu vermeiden. Wahrscheinlich hätten sie darüber vergessen, sich bei ihren Vorgesetzten abzumelden. An dem folgenden Wochenende blieb Daniel mit Chandler in Kontakt, um herauszufinden, ob er etwas von seinen Eltern hörte, denn seine Kontaktversuche blieben weiterhin erfolglos. Doch auch hier versuchte der 23-Jährige, den Arbeitskollegen seiner Mutter zu beruhigen. Der Empfang dort oben bei der Hütte sei sehr schlecht und deshalb würden seine Textnachrichten und Anrufe bestimmt nicht durchkommen. Am Sonntag, dem 4. Juli, rief Chandler bei Daniel an und beklagte sich, dass ihm langweilig sei. Der Mann lud den Studenten daraufhin ein, sich mit ihm gemeinsam am Abend das Feuerwerk anzuschauen. Bei dieser Gelegenheit fragte Daniel den Sohn seiner besten Freundin erneut, ob er etwas von seinen Eltern gehört hatte, woraufhin Chandler ihm erzählte, dass er mit ihnen gesprochen habe und sie sagten, dass sie am kommenden Montag wieder zurückkommen wollten. Aber weder am Montag noch am Dienstag erschienen Krista und Bart an ihren Arbeitsplätzen. Daniel wusste, dass Krista einen wichtigen Arzttermin hatte, den sie auf keinen Fall verstreichen lassen würde. Doch scheinbar hatte sie jetzt genau das getan. Mit jeder Textnachricht und jedem Anruf, die unbeantwortet blieben und ins Leere liefen, wuchs die Sorge bei ihm um das sonst so zuverlässige Ehepaar. Als Daniel am Mittwochmorgen, dem 7. Juli 2021, zur Firma kommt und abermals feststellen muss, dass Krista nicht an ihrem Schreibtisch sitzt, ist er alarmiert. Irgendetwas stimmt hier doch nicht, schießt es ihm durch den Kopf, bevor er Chandler kontaktiert. Mit eindringlichen Worten drängt er den 23-Jährigen, seine Eltern bei der örtlichen Polizeidienststelle als vermisst zu melden. Chandler kommt der Bitte von Daniel nach. Auch er vermutet mittlerweile, dass seinen Eltern etwas zugestoßen sein könnte. Am Vormittag des Tages betritt der junge Mann die zuständige Polizeiwache und erstattet eine Vermisstenanzeige. Sofort setzt sich ein Polizeiapparat in Gang, um das verschwundene Paar aufzuspüren. Wenige Stunden später öffnet Chandler zwei Ermittlern die Haustür. Gemeinsam mit dem Studenten inspizieren die Beamten die Räumlichkeiten. Während des Rundganges zählt der 23-Jährige jene Dinge auf, die seine Eltern für den Trip zur Familienhütte mitgenommen haben. Derweil befragen Polizisten Nachbarn und Freunde von Krista und Bart. Aber niemand hat etwas von dem Ehepaar gehört oder weiß, wo sie sich aufhalten. Nicht einmal ihrem ältesten Sohn Mitchell hatten die Heldersons erzählt, dass sie am Wochenende des 4. Juli mit einem anderen Paar zur Ferienhütte fahren wollten. Mit den erhaltenen Informationen aus den Befragungen gelingt es den Ermittlern, ein Bild von den Lebensumständen der vermissten Heldersons zu zeichnen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens führen Krista und Bart ein Leben, von dem vermutlich viele Menschen träumen. Bart arbeitet als Wirtschaftsprüfer, Krista als Verwaltungsassistentin für eine renommierte Autohandelsgruppe. Ihre beiden Söhne, die nur einen Altersunterschied von 18 Monaten trennt, sind wohlgeraten. Mitchell ist mit seinen 24 Jahren das älteste Kind des Ehepaares. Er verdient seinen Lebensunterhalt im Technologiebereich und hat sich vor kurzem mit seiner langjährigen Freundin Caitlin verlobt. Chandler studiert Informationstechnik am Madison College und wohnt noch bei seinen Eltern. Um sein Taschengeld aufzubessern, arbeitet er Teilzeit bei einer Versicherungsgesellschaft. Nach Abschluss seines Studiums winkt ihm eine Anstellung bei SpaceX im rund 1640 Kilometer entfernten Hawthorne im US-Bundesstaat Florida. Das Raumfahrtunternehmen wurde vor rund 20 Jahren von niemand Geringerem als dem bekannten Unternehmer, Ingenieur und Erfinder Elon Musk gegründet. Doch leider durchkreuzte im Juni 2021 ein Unfall Chandlers Pläne. Während er alleine zu Hause war, stürzte er eine Treppe herunter und schlug sich seinen Kopf an. Die Ärzte verpassten ihm eine Halskrause, verordneten ihm viel Ruhe und erteilten ihm vorerst ein Flugverbot. Damit sind seine Pläne für einen Umzug nach Florida gemeinsam mit seiner Freundin Catherine Melander vorerst auf Eis gelegt. Bart und Krista verbringen ihre Freizeit gerne gemeinsam mit ihren Söhnen, die sie vergöttern. Oft treffen sie sich auch mit ihren zahlreichen Freunden und verbringen zusammen eine gute Zeit. Zudem gehen sie gerne zu den Footballspielen der Badgers und besuchen Konzerte. Sie engagieren sich aktiv bei mehreren Gemeinschaftsorganisationen, was sie zu angesehenen Gemeindemitgliedern macht. Bart ist ein begeisterter Golfspieler, der in seiner Freizeit gerne mit Holz werkelt. Krista liebt es zu basteln und ist eine begnadete Köchin. Außerdem beschäftigt sie sich gerne mit den diversen Möglichkeiten, die Inneneinrichtung ihres Hauses geschmackvoll zu gestalten. Das stilvoll eingerichtete Haus teilt sich das Ehepaar nicht nur mit Sohn Chandler, sondern auch mit den beiden geliebten Familienhunden Izzy und Rizzo. Für die Ermittler scheint es, als haben Bart und Krista keine Feinde. Offensichtlich führen sie ein erfülltes Leben und nichts deutet darauf hin, dass sie ihrem Alltag freiwillig den Rücken gekehrt haben. Hatten sie vielleicht auf dem Weg zur Familienhütte an dem abgelegenen, rustikalen Rückzugsort mit dem Auto einen Unfall gehabt? Oder hatten sie möglicherweise eine Bootstour auf dem See an ihrem Feriendomizil unternommen und waren dabei verunglückt? Während Mitchell und seine Verlobte sich am kommenden Tag, dem 8. Juli 2021, ins Auto setzen und 3 Stunden zur Hütte der Familie fahren, klappert Chandler abermals die Nachbarschaft ab. Er klingelt an jeder Tür und fragt die Bewohner besorgt, ob sie vielleicht etwas von seinen Eltern gehört hätten. Doch alle Nachbarn schütteln nur betroffen ihre Köpfe und entschuldigen sich bei dem nervösen jungen Mann, dass sie ihm nicht weiterhelfen können. Derweil kommen Mitchell und Caitlin in dem bewaldeten Gebiet an der Holzhütte an, die seine Großeltern in den 1940er Jahren mit viel Liebe zum Detail erbaut und das seine Eltern geerbt hatten. Das junge Paar hofft, hier Hinweise zu finden, wo sich Bart und Krista aufhalten. Erwartet werden sie von 2 Streifenbeamten der dortigen Polizeiwache. Gemeinsam betritt das Quartett das verwilderte Grundstück. Das sattgrüne Gras steht kniehoch. Nichts deutet darauf hin, dass sich hier jemand vor kurzem aufgehalten hat. Da Mitchell keinen Schlüssel für die Hütte hat, greift einer der Polizisten beherzt zu einer Brechstange und bricht die Eingangstür auf. Im Inneren des Ferienhauses ist es dunkel. Staub liegt auf den Möbeln. Die Vorhänge sind zugezogen. Auch hier war schon lange niemand mehr gewesen. Als nächstes gehen Chandler und Caitlin mit dem Beamten im Schlepptau zu einem kleinen Geräteschuppen. Das Kanu der Familie ist noch an Ort und Stelle. Offensichtlich hatten Bart und Krista keinen Bootsausflug auf dem angrenzenden See unternommen. Während die Polizei im Dunkeln tappt und keine Ermittlungsansätze findet, spricht sich wie ein Lauffeuer in Wisconsin und Umgebung herum, dass das beliebte Ehepaar vermisst wird. Und so dauert es nicht lange, bis sich am selben Tag, als Mitchell mit seiner Verlobten zu der abgelegenen Holzhütte fährt, eine Zeugin meldet und den Ermittlern eine interessante Beobachtung schildert. Die Besitzerin einer Farm außerhalb der Stadt ist mit Chandlers Freundin Catherine befreundet. Sie berichtet dem Beamten, dass das Paar sie am Wochenende des 4. Juli 2021 besucht habe. Die Zeugin sei dann aber überrascht gewesen, als Chandler am kommenden Tag, es war der 5. Juli 2021, erneut vor ihrer Haustür gestanden habe. Diesmal sei er jedoch alleine gewesen. Er habe die Zeugin gefragt, ob er ihren Außenpool benutzen könne, was diese dem Studenten erlaubte. Als sie dann aber nach einiger Zeit nach dem jungen Mann sehen wollte, habe sie beobachtet, wie Chandler aus dem Wald, der an ihr Grundstück grenzt, herausgestapft kam. Sie wunderte sich, weil er sein Auto in den überwucherten Bereich geparkt und die Heckklappe geöffnet hatte. Außerdem, so sagt die Zeugin aus, sei Chandler noch nie ohne seine Freundin auf die Farm gekommen. Merkwürdig sei ihr auch erschienen, dass der schlaksige Student trocken und die Abdeckung des Pools unberührt gewesen sei. Die Ermittler sind wie elektrisiert, während die Zeugin mit ihnen spricht. Umgehend veranlassen sie die Absuchung des Ackerlandes in der Hoffnung, hier Hinweise zu finden, die sie bei ihrer Suche nach Bart und Krista weiterbringen. Nur kurze Zeit später melden sich die dort eingesetzten Streifenpolizisten bei den Kriminalbeamten. Und was sie ihnen mitteilen, soll alles ändern. Direkt am Waldrand, bedeckt mit losen Ästen und Blättern, haben sie den Torso eines Mannes gefunden. Die sofort herbeigeholte Spurensicherung entdeckt zudem in unmittelbarer Nähe zum Leichenfundort ein altes Metallfass. Eine Seite des rostenden Behälters ist aufgeschnitten. Scheinbar hatte jemand durch den Schlitz im Fass versucht, wichtige Beweismittel im Inneren zu verstecken. So befördern die Experten eine Schere, eine Metallsäge und ein langes, zerbrochenes Sägeblatt zutage. Alle Schneidewerkzeuge sind über und über mit einer roten Substanz besprenkelt. Zur weiteren Analyse werden die gefundenen Gegenstände sorgfältig eingetütet und in ein forensisches Labor gebracht. Derweil wird der menschliche Torso in ein rechtsmedizinisches Institut überstellt, um die Identität des unbekannten Toten und, wenn möglich, auch die Todesursache zu klären. Am Abend des Leichenfundes stehen abermals zwei Kriminalbeamte an der Haustür der Familie Heidersen. Als Chandler sie hereinbittet, eröffnen sie dem Studenten, dass er wegen falscher Angaben zu einer vermissten Person, wie es in Amtssprache heißt, vorläufig festgenommen sei. Der junge Mann kommt in Haft und das zuständige Gericht setzt eine Kaution von $10.000 fest. Später sollen IT-Experten rekonstruieren, dass der 23-Jährige am Morgen des 8. Juli 2021 sechs Google-Suchanfragen stellte, die Schlagwörter wie Leiche gefunden und Bart und Krista enthielten. Einen Tag, nachdem der unbekannte Tote am Waldrand gefunden wurde, informiert die Polizei die Öffentlichkeit über den Leichenfund und bittet die Bevölkerung um weitere Hinweise. Wiederum einen Tag später, es ist der 10. Juli 2021, meldet sich eine weitere Zeugin und teilt den Kriminalbeamten mit, dass auch sie eine verdächtige Beobachtung gemacht habe. Am 3. Juli habe die Frau einen Mann gesehen, auf den die Beschreibung von Chandler passe, der auf dem Old Highway 60 in Richtung des Highways 188 ging. Doch kurz bevor er dort ankam, habe er umgedreht und sei zurück zu seinem Wagen gegangen, der am Straßenrand parkte. Das kam mir seltsam vor. Doch noch bevor die Ermittler diesem Hinweis nachgehen, erreicht sie das Ergebnis der DNA-Analyse. Bei der männlichen Leiche handelt es sich zweifelsfrei um den seit mehr als einer Woche vermissten Bart Halderson. Der Rechtsmediziner stellte fest, dass der Familienvater durch zwei Schüsse in den Rücken getötet worden war, bevor der Mörder sein Opfer zerstückelte. Es ist nun der 11. Juli 2021, als die Polizei einen Durchsuchungsbefehl für das Haus der Familie Halderson vollstreckt. Den restlichen Monat sollen sie damit beschäftigt sein, die Räumlichkeiten und das Grundstück nach Spuren abzusuchen. Dabei entdecken sie, neben den Ausweisen des vermissten Ehepaares, auch deren Mobiltelefone. Eingewickelt in Alufolie und Papiertücher in einem Schuh, der unter einem Regal in der Garage versteckt ist. Am 14. Juli 2021, 4 Tage nachdem die Zeugin den Ermittlern von ihrer Beobachtung auf dem Old Highway 60 berichtet hatte, machten sich Polizisten daran, das Gebiet abzusuchen. 13 Tage nach dem Verschwinden des Ehepaares finden die Beamten in einem bewaldeten Gebiet weitere menschliche Überreste. Doch noch können sie die Leichenteile nicht zuordnen. Obwohl von Krista weiterhin jede Spur fehlt, gibt sich die Polizei zu diesem Zeitpunkt auf einer Pressekonferenz dennoch zuversichtlich, dass die zweifache Mutter noch am Leben und wohlauf sei. Am folgenden Tag wird Chandler offiziell wegen des Mordes an seinem 50 Jahre alten Vater angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord ersten Grades, die Verstümmelung einer Leiche sowie das Verstecken derselben, als auch die Weitergabe falscher Informationen in einem Vermisstenfall vor. Der Richter erhöht die Kaution des jungen Mannes auf $1 Million. Unterdessen machen sich zahlreiche Suchteams daran, an verschiedenen Orten in der Stadt nach weiteren Leichenteilen zu suchen. Unterstützung erhalten sie von speziell ausgebildeten Leichenspürhunden. Neben einer Mülldeponie gerät auch der Teich hinter dem Haus der Familie Halderson in ihr Visier, nachdem eines der Tiere in der Gegend des Gewässers angeschlagen hatte. Doch erst während des Prozesses wird der Staatsanwalt offenbaren, was die Absuchungen ergaben. Derweil suchen die Spurensicherer Zentimeter für Zentimeter des Hauses der Haldersons ab. Dabei machen sie erschreckende Entdeckungen. Der Keller des Hauses war sorgfältig gesäubert worden. Doch mit Hilfe von Luminol verwandelt sich der scheinbar blitzblank gewienerte Boden in ein Blutbad. Auch rund um das Haus herum finden sie rostrote Flecken. Wie Forensiker später bestätigen, handelt es sich auch dabei um Blut. Im Kamin des Hauses entdecken die Spurensicherer Teile eines menschlichen Schädels sowie mehr als über 200 weitere Knochenfragmente. Fast genau 2 Wochen, nachdem weitere Leichenteile in einem bewaldeten Gebiet gefunden worden waren, geben die Ermittlungsbehörden bekannt, dass eine DNA-Analyse ergeben habe, dass die sterblichen Überreste der vermissten 53-jährigen Krista zugeordnet werden können. Unterdessen steht auch fest, dass sich auf den gefundenen Schneidewerkzeugen in der verrosteten Tonne die DNA des vermissten Ehepaares befindet. Die Staatsanwaltschaft klagt Chandler jetzt auch wegen des Mordes an seiner Mutter an. Chandler sagt, dass er nicht schuldig sei. Doch vor allem ein Screenshot auf dem Mobiltelefon seiner Freundin Catherine bringt den jungen Mann in Erklärungsnot. Weil der 23-Jährige seine Freundin betrogen hatte, war sie dazu übergegangen, seinen Standort mithilfe der Snapchat-App zu überwachen, nachdem Chandler auf seinem Handy die Standortfreigabe aktiviert hatte. Am Wochenende des 4. Julis bemerkte Catherine, dass Chandler sich in der Gegend aufhielt, in dem später die Leichenteile seiner Mutter gefunden werden sollten. Da der 23-Jährige seiner Freundin aber sagte, dass er zu Hause sei, machte sie einen Screenshot des Standortes, um ihn später darauf anzusprechen, warum er sie angelogen hatte. Doch statt ihres Freundes eines erneuten Betruges zu überführen, liefert sie den Ermittlern unwissend das entscheidende Beweisstück, das Chandler mit dem Mord an seiner Mutter in Verbindung bringt. Anfang Januar 2022, 6 Monate nachdem Bart und Krista spurlos verschwanden, muss sich ihr jüngster Sohn wegen der Ermordung seiner Eltern vor Gericht verantworten. Der Prozess erregt großes Interesse in der Öffentlichkeit. Niemand kann sich erklären, wie der Student, der in der Vergangenheit nie wegen gewalttätigen Verhaltens auffällig geworden und von seinen Eltern und seinem Bruder mit Liebe, Zuneigung und Unterstützung überhäuft worden war, zu solch einer abscheulichen Tat imstande gewesen war. Der Bezirksstaatsanwalt stimmt die Jury in seinem Eröffnungsplädoyer auf die bevorstehende Verhandlung ein. Chandler Helderson hat seine Eltern am 1. Juli 2021 getötet. Er zerstückelte ihre Körper mit Äxten, Sägen und Messern und gewährte ihnen nicht einmal die Würde einer Beerdigung oder einer letzten Ruhestätte in einem Stück oder zusammen. Ihre Überreste wurden verstreut. Überall im Dane County, auf öffentlichem Land, auf Bauernhöfen, in Mülltonnen, in Flüssen und wahrscheinlich in jedem Graben in diesem County. Rätselte die Bevölkerung zunächst über das Motiv des Studenten, dem eine glänzende Zukunft bevorstand, bringt die Staatsanwaltschaft nun einige verstörende Tatsachen ans Licht. Das Leben von Chandler war ein einziges Netz aus Lügen. Das College hatte der junge Mann nach nur einem Semester abgebrochen. Sein Teilzeitjob bei der Versicherungsgesellschaft war eine fiktive Anstellung gewesen und das bekannte Unternehmen SpaceX hatte noch nie etwas von einem Chandler Helderson gehört. Mit jedem Tag, der verging, verstrickte sich Chandler weiter in seine Lügen. Sein Vater fragte, warum er sich nicht an der Miete beteiligt, wenn er doch Geld bei der Versicherungsgesellschaft verdiene. Bart und Krista wollten die College-Zeugnisse ihres Sohnes sehen, woraufhin Chandler E-Mail-Adressen anlegte, seinen Vater ins CC setzte und vorgaukelte, die Mails würden von der College-Verwaltung stammen. So wollte er seinen Eltern weismachen, dass alles in Ordnung sei. Die Zeugnisse seien lediglich wegen eines Verwaltungsstaus noch nicht ausgestellt worden. Kurz vor dem Wochenende des 4. Juli riss Bart der Geduldsfaden. Er glaubte, dass die College-Verwaltung seinem Sohn die Zeugnisse vorenthalten würde, weil sie nicht in der Lage waren, ihre Organisationsprobleme zu lösen. Wütend griff er deshalb zum Telefon, um die Sache ein für alle Mal zu klären. Das Gespräch aber mit dem Zulassungsbeauftragten öffnete dem zweifachen Familienvater die Augen. Der Mann am anderen Ende der Leitung teilte Bart mit, dass sein Sohn seine College-Kurse nie abgeschlossen hatte und der Universität mehrere tausend Dollar schuldet. Es muss sich für Bart wie ein Schlag in die Magengrube angefühlt haben, als der Zulassungsbeauftragte ihm sagte, dass die Namen der Leute, mit denen der 50-Jährige per E-Mail kommuniziert hatte, nicht am College existierten. Für den Nachmittag des 1. Juli 2021 vereinbarte Bart ein persönliches Treffen mit dem Zulassungsbeauftragten des Madison College. Im Anschluss schickte er Chandler eine Textnachricht. Somit wusste der 23-Jährige von dem bevorstehenden Gespräch und dass seine Lügen drohten, wie ein Kartenhaus in sich zusammenzubrechen. Die Anklage ist davon überzeugt, dass Chandler seine Eltern ermordete und versuchte, ihren Tod zu vertuschen, um zu verhindern, dass die Wahrheit seiner Lebenslüge ans Licht kommt. Die Staatsanwaltschaft ist sicher, dass Chandler seinen Vater am 1. Juli 2021, bevor es zum Treffen am Madison College kommen konnte, im Haus der Familie hinterrücks erschoss. In einer Scheune auf der Farm, in dessen angrenzendem Waldstück der Torso von Bart gefunden worden war, entdeckten die Beamten eine Schusswaffe. Die Anklage glaubt, dass es sich dabei um die Tatwaffe handelt. Auch seine Mutter ermordete der 23-Jährige, als sie nach Hause zurückkam. Dem Rechtsmediziner gelang es jedoch nicht mehr, die Todesursache von Krista festzustellen. Im Anschluss zerteilte Chandler die Leichen seiner Eltern. Einen Teil der sterblichen Überreste verbrannte er im Kamin des Hauses. Die Überwachungskamera des gegenüber wohnenden Nachbarn zeigt, wie in der Nacht stundenlang das flackernde Licht der züngelnden Flammen im Fenster des Wohnzimmers im Haus der Familie Helderson zu sehen ist. In den kommenden Tagen macht sich der Mörder daran, die Leichenteile von Bart und Krista, die er nicht verbrennen konnte, an unterschiedlichen Orten in der Stadt zu entsorgen. Die Verteidiger von Chandler argumentieren, dass niemand wirklich wisse, wie es zum Tod von Bart und Krista gekommen sei. Vielleicht sei ihr Mandant nicht derjenige gewesen, der sie getötet hatte. Vielleicht sei er, als er seine toten Eltern entdeckte, in Panik geraten und hatte deshalb die schreckliche Entscheidung getroffen, die Leichen zu zerstückeln. Angesichts der stichhaltigen Beweise, welche die Staatsanwaltschaft während des Prozesses präsentiert, schaffen Chandlers Anwälte es allerdings nicht, die Jury von ihrer Theorie zu überzeugen. Der 23-Jährige selbst schweigt zu den Vorwürfen. Die Geschworenen brauchen nur etwas mehr als 2 Stunden, bis sie zu einem einstimmigen Ergebnis kommen. Sie befinden Chandler wegen des zweifachen Mordes an Bart und Krista für schuldig. Bei der Urteilsverkündung im März 2022, 9 Monate nach dem brutalen Doppelmord, lässt die Familie der Getöteten ein Statement verlesen. Mit eindringlichen Worten bringen sie zum Ausdruck, dass sie Angst hätten, dass Chandler jemals wieder aus dem Gefängnis entlassen werde. Dem entgegen steht die Bitte von Chandlers Oma, der Mutter des ermordeten Barts. Sie fleht den Richter an, ihrem Enkelkind eine Chance zu geben, irgendwann einmal zurück in die Gesellschaft kehren zu dürfen. Die betagte Dame hofft, dass ihm die Zeit im Gefängnis es ermögliche, ein produktives Mitglied der Gemeinde zu werden und es ihm dadurch vergönnt sei, in irgendeiner Art und Weise sein Leben in Freiheit fortzuführen. Der Staatsanwalt hingegen macht die flammende Rede von Chandlers Großmutter mit den Worten zunichte, dass der Verurteilte eine große Bedrohung sei und es immer bleiben werde. Immerhin, so der Ankläger, habe niemand die grausamen Morde kommen sehen. Niemand habe geahnt, zu was der ruhige, bescheidene Mann imstande war zu tun. Die Fähigkeit, andere Menschen von seinen Lügen zu überzeugen, stelle die wohl größte Gefahr dar, die von Chandler ausgehe. Ich kann mir keinen Weg vorstellen, meiner Pflicht nachzukommen, die Öffentlichkeit, der ich diene, zu schützen, wenn ich irgendwann zu dem Schluss käme, dass ein Mensch, der diese Verbrechen begangen hat, bei Gelegenheit wieder in die Öffentlichkeit entlassen werden sollte. Und weiter: Ich kann Herrn Helderson nicht die Großzügigkeit und Empathie zugestehen, die seine Großmutter für ihn empfindet. Empathie, die seine eigenen Eltern sicherlich gehabt hätten, wenn er einfach zugegeben hätte, worüber er sie getäuscht hat. Ich muss für diese Urteilsverkündung sicherstellen, dass Herr Helderson nur dann in die Gesellschaft zurückkehrt, wenn er das Privileg einer Beerdigung genießt, die er seinen Eltern verweigert hat. Der Richter schließt sich der Ansicht der Staatsanwaltschaft an. Er verurteilt Chandler zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung. Der Verurteilte nimmt Urteil und Strafmaß jeweils regungslos entgegen. Chandler legt Revision gegen die Entscheidung des Richters ein. Seine Anwälte hätten keine Sachverständigen während des Prozesses anhören lassen. Und tatsächlich hatten die Verteidiger nicht eine einzige Person in den Zeugenstand gerufen. Dann, im April 2023, fast 2 Jahre nach der Ermordung von Bart und Krista, kann Chandler einen Teilerfolg für sich verbuchen. Ein Richter hebt einige Verurteilungen, nämlich die wegen Verstümmelung und Verstecken der Leichen, gegen den mittlerweile 25-Jährigen auf, da diese im Vergleich zur Mordanklage nur geringe Anklagepunkte gewesen seien. Am Strafmaß ändert dies allerdings nichts. Stand April 2024 ist das Berufungsgericht noch damit beschäftigt, den Prozessverlauf zu prüfen, bevor es sein Urteil bezüglich der Revision von Chandler bekannt geben will. Öffentlich ist nicht bekannt, wie es Chandlers Ex-Freundin Catherine heute geht und ob sie überwinden konnte, sich so sehr in einem Menschen getäuscht zu haben, von dem sie glaubte, ihn in- und auswendig zu kennen und mit dem sie ihre Zukunft plante. Aus den sozialen Medien hat sie sich zurückgezogen und meidet die Presse. Ebenso wenig ist bekannt, wie es Mitchell, dem ältesten Sohn von Bart und Krista, heute geht, nachdem er durch die Hand seines Bruders auf einen Schlag seine ganze Familie verlor. Ob Chandlers Großmutter noch immer wie ein Fels in der Brandung hinter dem mittlerweile 26-jährigen Enkelsohn steht, ist ebenfalls nicht an die Öffentlichkeit gedrungen. In einem scheinen sich die Familienmitglieder allerdings einig zu sein. Hätte Chandler seinen Eltern die Wahrheit über sein misslungenes Studium gebeichtet, so wären Krista und Bart zunächst bestimmt verärgert gewesen. Doch dann hätten sie Chandler mit Sicherheit verziehen und ihm dabei geholfen, sein Leben wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Christas Arbeitskollege und bester Freund Daniel Kroninger denkt noch heute jeden Tag mit viel Wehmut an die lebensfröhliche zweifache Mutter und ihren sympathischen Ehemann, mit denen er viel Zeit verbrachte. Und das war's mit dem Fall. Der Mordfall der Helderson-Familie, der sich im Jahr 2021 ereignete, schockierte die Gemeinde und zog weltweite Aufmerksamkeit auf sich. Bart und Christa Helderson wurden im Juli 2021 als vermisst gemeldet. Chandler Helderson, der zu diesem Zeitpunkt bei seinen Eltern lebte, gab zunächst an, dass seine Eltern zu einem Familienurlaub in eine abgelegene Hütte aufgebrochen seien und nicht zurückgekehrt wären. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich jedoch heraus, dass diese Geschichte erlogen war. Die Ermittlungen gegen Chandler Helderson wurden durch eine Vielzahl an Beweisen gestürzt. Diese umfassten unter anderem digitale Beweise, Überwachungsaufnahmen und forensische Analysen der gefundenen Überreste seiner Eltern. Besonders belastend war die Entdeckung von Textnachrichten und Suchverläufen, die darauf hinwiesen, dass Chandler die Morde im Voraus geplant hatte, und auch die Tatsache, dass Chandler versucht hatte, Beweismaterial zu vernichten und falsche Aussagen gegenüber der Polizei machte, trug zu seiner Verurteilung bei. Ja, im anschließenden Gerichtsverfahren wurde Chandler ja dann wegen des Mordes an seinen Eltern für schuldig befunden und zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe ohne die Möglichkeit auf Bewährung in einem Hochsicherheitsgefängnis in Wisconsin verurteilt. Und wie ich euch ja bereits erzählt habe, hat Chandler mehrere Berufungsanträge gestellt, zuletzt Anfang diesen Jahres, also des Jahres 2024, welche aber ebenfalls als aussichtslos betrachtet wird, Stand heute. Ja, ein junger Mann, gefangen in einem Konstrukt aus Lügen, bringt aus Angst davor aufzufliegen seine Eltern um. Schrecklich. Und auch irgendwie unbegreiflich, oder? Wie konnte es soweit kommen? Wieso hat Chandler offensichtlich nicht eine Sekunde daran gedacht, dass auch wenn seine Lügen auffliegen würden, seine Eltern ihm verzeihen würden bzw. verzeihen könnten? Das sind so Fragen, die einem mit als erstes durch den Kopf gehen, denke ich. Und ich habe mich für dieses Outro mal ein bisschen daran versucht, Chandler etwas genauer zu betrachten. Und eines kurz vorweg: dies ist keine psychologische Beobachtung oder Begutachtung oder ähnliches. Ich bin nämlich kein Arzt, ich bin kein Psychologe. Aber wer war Chandler Helderson? Chandler wuchs in einer scheinbar ja normalen Familie auf, sage ich mal in Anführungszeichen. Er wurde als freundlicher und aufgeschlossener junger Mann beschrieben, der jedoch Schwierigkeiten hatte, seine akademischen und beruflichen Ziele zu erreichen. Diese Probleme wurden durch eine Reihe von Lügen und Täuschungen kaschiert, die schließlich zu den schrecklichen Morden an seinen Eltern führten. Darüber, dass Chandler über seinen College-Aufenthalt und seinen angeblichen Job gelogen hat, wissen wir ja nun. Als seine Eltern nun aber begannen, Zweifel an seinen Aussagen zu hegen und Beweise für seine Behauptungen oder seine behaupteten Erfolge verlangten, sah Chandler offenbar keine andere Möglichkeit, als sie zu ermorden. So ist der Stand, und ja, auch wenn sich das jetzt alles wieder in Wiederholung anhört, aber so ist der Stand, den wir aktuell wissen. Mehr wissen wir nicht und auch nicht direkt aus Chandlers Mund. Im Gerichtsverfahren gegen Chandler legte die Staatsanwaltschaft dar, dass die Morde im Voraus geplant wurden. Eben belegten sie diese Theorie dann durch die Textnachrichten und Internetrecherchen, die Chandler anstellte und verschickte. Und ja, da suchte er nach Methoden zur Beseitigung von Leichen, und eben dies untermauerte dann die Anschuldigung. Die Verteidigung hingegen versuchte Chandler als geistig verwirrt darzustellen, konnte jedoch keinen überzeugenden Beweis liefern. Die erdrückende Beweislast führte dann eben zur Verurteilung von Chandler. So viel nochmal wissen wir. Nun stellt sich aber weiterhin die Frage des Warums. Es wird davon ausgegangen, dass vor allem die psychische Verfassung von Chandler und die herrschenden familiären Dynamiken im Helderson-Haus Chandler unter einen enormen Druck gesetzt haben könnten, den Erwartungen seiner Eltern gerecht zu werden, und dass seine Unfähigkeit, diese zu erfüllen, also die Erwartungen, bei ihm letztendlich zu einer tiefen psychischen Krise führte und ihn schlussendlich zum Mörder habe werden lassen. Wobei es sich hier natürlich auch nur um eine Theorie bzw. um einen theoretischen Ansatz handelt, denn im Endeffekt ist es aktuell so, dass Berichte über Chanders psychischen Zustand und sein Leben im Gefängnis begrenzt sind. Es gibt keine öffentlich bekannten Informationen darüber, dass er spezielle psychologische Betreuung oder Therapie erhält. Seine Versuche, die Verurteilung anzufechten, deuten jedoch darauf hin, dass er sich schon aktiv mit seiner aktuellen Situation auseinandersetzt. Weiter habe ich mir, nachdem ich mich mit dem Fall beschäftigt habe, irgendwann Gedanken darüber gemacht, ob man sagen könnte, dass der Mord an Bart und Krista irgendwie absehbar war. Und natürlich gibt es auch hier keine eindeutige Erklärung, sondern nur ein paar Gedankengänge. Und ich denke, man kann sagen, dass, soweit man herausfinden kann, Chandler zumindest über einen längeren Zeitraum hinweg problematische Verhaltensmuster aufzeigte, die auf tiefgreifende psychische und emotionale Probleme hinweisen könnten. Zu den auffälligsten Anzeichen gehörten eben das chronische Lügen. Ja, Chandler hat ja ein komplexes Netz aus Lügen über seine Erfolge gesponnen. Und diese Lügen waren eben darauf ausgelegt, ein Bild von Erfolg und Stabilität zu vermitteln, das aber in Wirklichkeit ja nicht existierte. Dann die Isolation und Vermeidung. Also Chandler vermied es, über seine tatsächlichen Lebensumstände zu sprechen und zog sich zunehmend in eine isolierte Welt zurück, in der er seine Lügen aufrechterhalten konnte. Ja, und dann eben auch noch der psychische Druck, seine Lügen aufrechtzuerhalten und die wachsenden Zweifel seiner Eltern zu bekämpfen. Im Nachhinein gibt es einige Berichte über zunehmende Spannungen und Konflikte innerhalb der Familie, welche womöglich aus diesem Grund heraus entstanden sind. Bart und Krista Hardison hatten hohe Erwartungen an ihren Sohn oder besser gesagt an ihre Söhne. Ich meine, sie haben ja auch noch einen anderen Sohn gehabt. Ja, und war der Mord nun absehbar? Also die Anzeichen für Chandlers innere Konflikte und sein problematisches Verhalten waren vorhanden, sagen Psychologen. Die Kombination aus dem chronischen Lügen, dem psychischen Druck und den familiären Spannungen hätte als Warnsignal dienen können. Ob sie aber letztendlich von seiner Familie erkannt oder sogar bemerkt wurden, lässt sich Stand heute nicht sagen. Letztendlich bleibt also nur zu sagen, wie wichtig es ist, innerhalb von Familien offen und ehrlich zu kommunizieren und Hilfe zu suchen, wenn Anzeichen von psychischen Belastungen sichtbar werden. Im Idealfall natürlich. Denn nicht nur in diesem Fall kennen wir die andere Seite der Medaille nicht. Es gibt viele Menschen da draußen, die nicht das Gefühl haben oder sogar das Glück haben, offen mit ihrer Familie, offen mit ihren Eltern sprechen zu können und sich ihnen anvertrauen zu können. Leider. Ja, und wenn ich hier kurz einen persönlichen Einwurf machen darf, da draußen gibt es jemanden, der zuhört und sehr bereit ist zu helfen. Versprochen. Okay, ich denke, viel mehr kann man jetzt zu dem Fall nicht sagen. Und nochmal, aufgrund der begrenzten Informationen, die von Chandler auch kommen. Ich denke, abschließend kann man sagen, Chandler Hardison ist zum Opfer seines eigenen Lügenkonstrukts geworden. Er ermordete seine Eltern aufgrund der Angst, entdeckt zu werden. Er hat nun keine Familie mehr und wird sich sehr wahrscheinlich für den Rest seines Lebens fragen, ob seine Eltern ihm seine Lügen nicht doch verziehen hätten. Chandler Hardison wird den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen.
This season, Instacart has your back to school. As in, they've got your back to school lunch favorites like snack packs and fresh fruit. And they've got your back-to-school supplies like backpacks, binders, and pencils. And they've got your back when your kid casually tells you they have a huge school project due tomorrow. Let's face it, we were all that kid. So first, call your parents to say I'm sorry, and then download the Instacart app to get delivery in as fast as 30 minutes all school year long. Get a $0 delivery fee with your first three orders while supplies last. Minimum $10 an order. Additional terms apply.
Und damit willkommen in unserer Hörerecke. Puh. Ey, was für ein Fall, oder? Aber ich will hier auch nochmal ganz kurz sagen, dass ich Chandler Hardison auf keinen Fall in Schutz nehmen möchte und denke, dass er seine gerechte Strafe erhalten hat. Ich persönlich komme bei solchen Familientragödien aber immer sehr ins Grübeln darüber, wie es überhaupt so weit kommen konnte, ohne dass es vorher konkrete Anzeichen gab. Wobei es natürlich auch nicht immer Anzeichen geben muss, das weiß ich. Aber ja, es regt schon sehr dazu an, darüber nachzudenken. Und ja, nochmal, viel mehr ist zu dem Fall nicht zu sagen, als das, was du schon in dem Fall, in der Fallbeschreibung gehört hast. Ja, und deswegen einfach diese paar Gedanken mal vorweg einfach im Outro. Jetzt sage ich aber Hi und Hallo an dich und an alle, die jetzt noch dabei sind und zuhören. Oder vielleicht schläfst du ja schon und hast vergessen, dir einen Timer einzurichten. Wer weiß, aber wenn dem so ist, gute Träume. Ich sag euch, irgendwann werde ich einen ASMR-Podcast machen und ich hoffe, ihr werdet alle zuhören. Aber nein, das ist auf jeden Fall in sehr weiter Ferne. Aber es gibt tatsächlich welche, die sich einen ASMR-Podcast von mir wünschen. Also ich sag auf jeden Fall niemals nie. Mal sehen. Ja, ich würde diesen Moment gerne nutzen, um dir, um euch Danke zu sagen. Vor allem nach der Verkündung, dass schon ganz, ganz bald mein oder besser gesagt unser Krimi-Buch Die Zeugen erscheint. Ja, da habe ich so tolle Nachrichten bekommen und ich bin so glücklich darüber, wie sehr ihr euch jetzt schon auf das Buch freut. Ja, euch mit mir und Steffi mitfreut und auch schon richtig fleißig vorbestellt habt. Ja, und. Also ich bin so gespannt, was ihr denkt. Es ist so ein tolles Projekt und ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir auch einen Verlag gefunden haben, beim Überreuter Verlag untergekommen sind und dass die uns so toll unterstützen. Ja, was als irgendwie kleine Idee eben gestartet ist und jetzt irgendwie bald in Druck geht und dann hat man so ein physisches Buch einfach in der Hand. Also ja, ihr merkt schon, ey, ich bin, was das Thema betrifft, gerade immer so auf Wolke 7. Ja, nach all den Jahren denkt man ja manchmal, okay, was soll jetzt noch kommen? Wie soll dies oder das noch gesteigert werden? Aber ganz ehrlich, ihr seid einmal mehr einfach unglaublich. Von daher wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Ich hatte mir ja mal überlegt, euch in diese Ecke ein bisschen mitzunehmen, also einen Blick hinter die Kulissen von Wahre Verbrechen zu werfen, ein bisschen in mein Leben mitzunehmen, meine Gedanken und so weiter. Und ich denke, es ist ganz klar, aktuell dreht sich eben unheimlich viel um die Fertigstellung von Die Zeugen. Ja, und ich bin viel mit Steffi im Austausch, die, by the way, wirklich eine unglaubliche Arbeit macht und leistet und kann es gar nicht beschreiben. Ja, sie macht wirklich einen richtig tollen Job. Sie übernimmt auch die ganzen Lektorattermine mit dem Verlag, während ich auf Arbeit sitze und eben noch so meinen Hauptjob ausführe. Ja, und viele Termine dadurch gar nicht wahrnehmen kann, eben aufgrund der Zeit. Also hier nochmal auch noch ein Dankeschön an Steffi. Ja, und neben dem Buch stehen ja noch unsere zwei Live-Termine an, am 18. Oktober in Rostock und am 9. November in Hamburg. Und auf diese Ankündigung freue ich mich sehr, denn ich arbeite auch aktuell an einer neuen Staffel für paranormale Verbrechen. Ja, genau. Und dazu bekomme ich wirklich immer wieder sehr viele Fragen und ich liebe es, wie sehr ihr Lust auf neue Folgen habt. Und ganz ehrlich, wenn ich könnte, wirklich, würde ich so gerne am liebsten jeden Tag eine neue Folge produzieren. Ehrlich, aber das geht leider nicht, weil ich muss auch meine Miete bezahlen, ich muss arbeiten und mich auf jeden Fall auch um wahre Verbrechen kümmern. Da wird auch bald nochmal was passieren. Also was sehr, sehr Cooles und was sehr, sehr viele von euch freuen wird, da bin ich mir sicher. Ja, also deswegen müsst ihr euch bei paranormale Verbrechen noch ein wenig gedulden, aber lange dauert es nicht mehr, versprochen. Genießt jetzt erstmal den Sommer und dann wird's kalt und dunkel und die Herbstzeit beginnt und ja, dann geht's auch wieder los. Ja, und außerdem wird die neue Staffel auch nochmal viel, viel besser und cooler, denn man entwickelt sich ja auch und ich werde ein bisschen mehr Effekte einbauen und das ist alles nochmal bisschen gruseliger machen. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, und dann habe ich noch eine Info für alle, die Lust darauf haben. Denn Steffi und ich werden ab sofort sozusagen, an jedem letzten Montag im Monat immer um 18 Uhr auf Instagram live gehen und mal sehen, wie es sich so entwickelt und wie ihr Lust habt zuzugucken. Und eventuell gibt es dann sogar noch mehr Livestreams und vielleicht dann auch auf YouTube oder Twitch, je nachdem, wo wir dann so umziehen können und wo einfach auch die Möglichkeiten größer sind, vielleicht nochmal mit euch Spiele zu spielen oder ja, so eine Sachen zu machen. Aber ihr werdet darüber natürlich informiert. Ja, unsere Idee dahinter ist einfach wirklich zum einen euch nochmal besser kennenzulernen und umgekehrt natürlich über Kriminalfälle zu sprechen, so ein bisschen quatschen und ratschen, Ratespiele spielen, naja, sowas halt, ne? Also irgendwie einfach so eine schöne Stunde mit euch und Freunden zu verbringen, so. Ja, deswegen also nochmal, wenn du Lust hast, wenn ihr Lust darauf habt, dann kommt jeden letzten Montag im Monat um 18 Uhr zu unserem Instagram live, um mitzumachen. Folgt ihr mir am besten auf Instagram oder Steffi oder uns beiden und tretet dann über das Story-Icon dem Stream bei. Okay, ich würde mich jetzt so langsam verabschieden. Und nochmal, die Zeugen, wahre Verbrechen von Mord und Totschlag, erscheint im Herbst und kann ab sofort in jedem Buchladen vorbestellt werden. In der Folgenbeschreibung findest du einen Direktlink. Und am 18. Oktober sind Steffi und ich live in Rostock zu treffen. Die Tickets kosten 15 Euro. Und ich weiß, das ist doof, weil man fühlt sich dann immer so animiert, jetzt unbedingt Karten holen zu müssen. Aber es ist so. Also es sind mehr als die Hälfte weg. Ich glaube, 60% sind weg. Oder schon fast 70. Egal. Guckt einfach. Also nicht egal, aber guckt einfach, ob ihr noch Karten kriegt. Und ich freue mich wirklich auf dich und auf jeden, der kommt. Und am 9. November ebenso. Da geht es dann wieder mit mir und Steffi und uns aufs Schiff. Und wir machen eine tolle, spannende Crime-Hafen-Rundfahrt im Dunkeln und mit einem Kriminalfall. Und mit uns, wir sind da, wir beantworten eure Fragen, wir machen Bilder. Alles, was ihr möchtet. Wir sind sowieso auf dem Schiff, wir können eh nicht abhauen. Ja. Also, die Links zu den Tickets findest du ebenfalls in den Shownotes. Ja, und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich verabschiede mich jetzt von dir und bedanke mich fürs Zuhören. Wenn du magst, dann gib dem Podcast gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify oder dort, wo du ihn am liebsten hörst. Mit deiner Bewertung unterstützt du mich und Wahre Verbrechen wirklich sehr. Folge Wahre Verbrechen auch auf Instagram, Facebook und TikTok. Folge auch meinem YouTube-Channel. Auf meinem Kanal erscheinen regelmäßig spannende True-Crime-Dokumentationen und aktiviere die Glocke, um keine neue Folge zu verpassen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt sicher. Ciao.
Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher.
Mein Crime-Buch Die Zeugen erscheint am 19. September im Buchhandel und kann ab sofort von dir vorbestellt werden. Natürlich überall, wo es Bücher gibt.